Dann noch einmal frohe Ostern. Ich bin froh, hier zu sein. Und wir wollen heute Morgen auf Gottes Wort hören und finden unseren Predigtext im 1. Korinther Kapitel 15. Den 1. Korinther Kapitel 15 und wollen dort die ersten 11 Verse lesen und wollen uns vielleicht noch einmal erheben, wenn möglich, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen. Der Text ist auch abgedruckt auf den Gottesdienstblättern. 1. Korinther 15, Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade, die in mir wirkt. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr auch geglaubt. Amen. Das ist das Wort des Herrn, auf das wir hören wollen. Wir setzen uns. Glaubst du, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Glaubst du an diesem Ostermorgen wirklich, dass Jesus lebt? Das ist eine entscheidende Frage. Und vielleicht, während wir uns über diese Fragen so Gedanken machen, will ich euch kurz von einem gewissen George erzählen, der als Austauschschüler nach Deutschland kommt, hier in der beim Deutschunterricht eine junge Türkin kennenlernt, namens Miriam, und sehr überrascht ist, dass diese Türkin an Jesus Christus glaubt, eine Christin ist. Er würde eigentlich denken, dass sie eine Muslimin ist. Und so kommt er immer wieder mit ihr ins Gespräch und eines Tages treffen sie sich über einen Kaffee und Miriam erzählt ihm über ihren Glauben an Jesus Christus und hat auch ein kleines Büchlein mitgebracht, was vielleicht einigen von uns bekannt ist, das Buch von C.S. Lewis, Pardon, ich bin ein Christ. Miriam nahm das Buch zur Hand und fing an zu lesen. Und zitiert, ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als geisteskrank einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir könnten ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Miriam legte das Buch wieder zur Seite und blickte Georg an. Dieser dachte einen Augenblick nach, bevor er etwas entgegnete. Gut. Also die Behauptung, die die meisten Menschen und eigentlich alle Religionen außer der christlichen machen, ist einfach falsch und ein Widerspruch in sich, richtig? Aber wie bitte soll man denn für sich entscheiden, ob Jesus Narr, Lügner oder Gott war? Für mich als Muslimin war das sehr schwer, sagt Miriam. Aber das eine, das für mich alles bestätigt, ist die Tatsache der Auferstehung Jesu. George verstand nicht, was sie meinte. Wie meinst du das, die Tatsache der Auferstehung Jesu? Als Miriam wieder zu neuen Ausführungen ansetzte, hörte George sehr geduldig und interessiert zu. Er klebte förmlich an ihren Lippen. Miriam erzählte, wie ihr vor einigen Jahren klar geworden war, dass Jesus vom Tod auferstanden sein musste, weil sonst das ganze Christentum eine Lüge wäre. Und sie begründete ihre Auffassung auch: Weißt du, George, Jesus selbst hat zu einer trauernden Frau namens Martha gesagt, er würde ihren Bruder wieder lebendig machen, weil er sich selbst die Auferstehung und das Leben ist. Miriam nannte George mehrere Aussagen von Jesus, in denen er Personen Dinge versprach, die eigentlich nur Gott versprechen konnte. Zum Beispiel, dass er ihre Schuld vergeben könne, dass er ewiges Leben schenken könne und eben auch, dass er der einzige Weg zu Gott sei. Georges Kopf schwirrte irgendwann von all diesen wahnsinnigen Behauptungen, die Jesus offenbar gemacht hatte. Aber Miriam war noch nicht am Ende angelangt. Im Gegenteil, der nächste Satz schoss wie ein Pfeil in sein Herz hinein. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann hat er ein Problem. Wenn Jesus aber von den Toten auferstanden ist, dann haben wir ein Problem. Völlig entrüstet hakte George nach. Was meinst du damit? Irgendwie fühlte er, dass das Gespräch an einem wichtigen Punkt angekommen war. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann kann alles, was er vor seinem Tod behauptet hat, nicht wahr sein. Er kann dann nicht die Auferstehung für die Toten sein. Er kann dann kein ewiges Leben schenken. Er kann nicht die Quelle der Liebe sein für ein leeres menschliches Herz. Und er kann auch nicht der einzige Weg zu Gott sein, denn dann hat er, so wie Lewis es treffend ausgedrückt hat, das Problem, dass er entweder ein Lügner ist oder ein Irrer. Und dann sollten wir alle Kirchengebäude der Welt abreißen, denn sie wären im Grunde nur Denkmäler des größten Irrtums, den es je gegeben hat. Was für eine faszinierende Aussage. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann hat er ein Problem. Wenn Jesus jedoch von den Toten auferstanden ist, dann haben wir ein Problem. Denn dann müssen wir entscheiden, was mache ich daraus? Was heißt es für mich, dass Jesus auferstanden ist? Angesichts der Tatsache der Auferstehung Jesu stellt sich für einen jeden von uns heute Morgen die Frage, was für Schlussfolgerungen ziehe ich für mein Leben aus dieser Tatsache, dass Jesus lebt? Die Tatsache, dass er auferstanden ist, können wir aufgrund unanfechtbarer Weise heute Morgen beweisen, wenn wir heute Morgen all das, was wir an Belegen haben für die Auferstehung Jesu, wenn wir das vor ein Gericht bringen würden und genau die normalen Regeln der Beweisführungen in der Justiz anwenden würden, so wäre das ein sicherer Fall, dass die Tatsache der Auferstehung Jesu unumstoßbar macht. Überlegen wir doch einmal. Wir haben es hier mit einem Jesus zu tun, der als Auferstandener seinen Jüngern erscheint und sie so überzeugt hat, dass später im Römerbrief es heißt, sie haben, in der Apostelgeschichte heißt, dass sie die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Es ist möglich, dass dieser Jesus tatsächlich nur brutal zusammengeschlagen worden, brutal dort am Kreuz gehangen wurde, aber nie wirklich richtig gestorben ist. Dass er nur halbtot dort im kühlen Grab lag und dann am Ostermorgen sich aus diesem Grab hinausgewälzt hat und als Halbtoter mit all diesen Verletzungen seinen Jüngern erschienen ist. Kann das wirklich das gewesen sein, was sie so angespornt hat, die Welt auf den Kopf zu stellen? Ein halbtoter Jesus? Oder ist es möglich, dass diese Jünger, die so tief bedrückt waren über den Tod ihres Herrn und Meisters, dass diese Jünger, die ihn verlassen hatten, die ihn verleugnet hatten, jetzt plötzlich lediglich halluziniert hatten, lediglich irgendwo eine Vorstellung hatten, dass Jesus tatsächlich wieder lebt. Ich glaube, niemand, der Jesus so verlassen hat, so den Rücken zugekehrt hatte, würde plötzlich solche Vorstellungen haben. Erst recht nicht, wie wir in unserem Predigtext heute Morgen gelesen haben, 500 Menschen auf einmal. Erst recht nicht solche Menschen wie Jakobus, auf den wir später noch in unserer Predigt zu sprechen kommen, oder ein Petrus, die eigentlich Jesus verfolgt haben. Auch das ist uns also keine Option. Oder bedenken wir einmal, hier waren geschlagene, resignierende und absolut entmutigte Männer bei der Kreuzigung Jesu. Aber dann später waren sie bereit, ins Gefängnis zu gehen. Wir waren gestern Abend noch im Dom in Osnabrück und haben die 12 Apostel, wie sie dort präsentiert wird, betrachtet, wie jeder oder die meisten von diesen Aposteln entweder eine Säge oder ein Kreuz oder sonst etwas, womit sie gelyncht und ermordet wurden, in der Hand halten. Hier waren Jünger, die bereit waren, in den Tod zu gehen. Hier waren Männer, die aufgehört haben, den jüdischen Sabbat zu halten und stattdessen den ersten Tag in der Woche, den Sonntag, als ihren religiösen Feiertag zu halten. Hier waren Menschen, die alles bereit waren, aufs Spiel zu setzen. Ist das möglich, dass das alles nur auf einer Illusion, nur auf einer Wunschvorstellung basiert? Und so können wir heute Morgen noch ganz andere Beweise heranziehen, aber das vielleicht nur als einige Gedanken. Wir können die Fakten drehen und wenden, wie wir wollen. Jesus ist aufgestanden und durch diese Auferstehung ist etwas Gewaltiges ins Rollen gekommen. Jesus hat also kein Problem, sondern wir haben ein Problem. Es ist nicht Jesus, der heute Morgen auf der Anklagebank sitzt, sondern es sind wir, die auf der Anklagebank sitzen und jetzt Rechenschaft ablegen müssen und entscheiden müssen, was mache ich mit dieser Tatsache, mit diesen klaren Indizien, dass Jesus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Nun, wenn wir heute Morgen zu unserem Predigtext kommen, so sehen wir ganz unterschiedliche Menschen, die Jesus begegnet sind, dem auferstandenen Jesus. Und wenn wir einmal in anderen Bibeltexten nachschauen, so ist es erstaunlich, was für sie die klare Auswirkung des auferstandenen Jesus Christus ist. Hier waren Menschen, die klare Konsequenzen gezogen haben, die das getan haben, was das einzige Vernünftige war, angesichts der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und es sind diese Erkenntnisse, die wir heute Morgen betrachten, die es vielleicht auch erklären, warum wir in der Apostelgeschichte 17, Vers 6 dann lesen, dass diese ersten Christen die Welt auf den Kopf gestellt haben. Zuerst einmal in der Lesung heute Morgen sind wir Maria und einigen anderen Frauen begegnet. Maria und diese anderen Frauen erkannten, dass die Auferstehung Jesu bedeutet, dass sich alle Jesu von den anderen Verheißungen Jesu auch erfüllen würden. Genauso wie er gesagt hatte, ich bin die Auferstehung des Lebens, so werden auch viele andere der Verheißungen Jesu sich erfüllen. Da haben wir in der Lesung heute Morgen gelesen, da Maria Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu den zwei Männern, den Engeln. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denket daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, des Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen überantwortet und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich seiner Worte. In diesem Moment, als sie über die Auferstehung Jesu hörten, an diesem Morgen, wo sie an dem leeren Grab standen, wurde ihnen bewusst, Jesus hatte diese Verheißung, dass er von den Toten auferstehen würde, gehalten. Das, was er immer wieder in seinem Leben, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern erzählt hatte, das hatte sich jetzt wirklich bewahrheitet. Wir können das richtig sehen, wie sich bei Maria und den anderen Frauen jetzt plötzlich die Räder in dem Kopf langsam in Gang kommen. Und sie erinnern sich an all die anderen Worte und Verheißungen, die Jesus ihnen gegeben hatte. War er nicht derjenige, der gesagt hatte, ich kann Sünden vergeben? Wahrhaftig, hier ist derjenige, der uns die Sünden vergibt. Hatte er nicht gesagt, dass er der Weg zum Vater ist? Dass er die Wahrheit ist? Dass er derjenige ist, der unserem Leben Sinn und Orientierung gibt? Und wahrhaftig, hier ist der auferstandene Jesus, der wahrhaftig die Wahrheit ist, der wahrhaftig der Weg zum Vater ist, der wirklich uns neuen Sinn und neues Leben schenken kann, neues Fundament für unser Leben. Er hatte gesagt, dass er die Auferstehung ist und dass er am letzten Tage über alle Menschen richten wird und die einen zu sich in die Ewigkeit mitnehmen würde und die anderen verdammen würde. Wahrhaftig, hier ist derjenige, der auch uns diese Auferstehung von den Toten, die schon im Alten Testament angekündigt wurde, schenken kann. Ihm ist die Macht gegeben, dass ein jeder von uns sich vor ihm eines Tages beugen muss und Rechenschaft ablegen muss. Hier ist derjenige, der uns ewiges Leben schenken kann. All das kam jetzt über die Frauen, als sie hörten und erkannten, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Und genau dasselbe gilt auch für uns heute Morgen. Wenn so mancher Zweifel aufkommt an den Worten Jesu, an dem Weg, den Jesus uns in die Nachfolge ruft, mögen wir an die Auferstehung denken. Und die klare Konsequenz dessen, derjenige, der gesagt hat, ich bin auferstanden, hat, ich werde auferstehen, hat diese Verheißung gehalten. Und so wird er auch all die anderen Verheißungen über unser Leben und für unser Leben gut machen. Aber dann in unserem Predigttext lesen wir auch von Kephas, dem Jesus erschienen ist, dem Petrus und hernach den Zwölfen. Die Jünger erkannten, dass die Auferstehung Jesu bedeutet, dass ihm alle Autorität gegeben ist. Wir lesen über dieses Ereignis, als Jesus Kephas und den anderen Jüngern erschien, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. In Matthäus Kapitel 28, Verse 16 bis 20 lesen wir, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Als die Jünger Jesu sahen, hatten sie die eine Reaktion auf seine Auferstehung, die ihm gebührt. Und das ist, sie fielen vor ihm nieder. Sie beteten ihn an. Das ist die klare Konsequenz, dass Jesus den Tod besiegt hat. Aber dann erklärte Jesus ihnen weiter die klare Auswirkung und Bedeutung seiner Auferstehung. Er ist derjenige, der oder dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Hier in der Auferstehung ist etwas, was ihn von allen anderen Religionsführern, was ihn von allen anderen Philosophen, von allen Politikern, von allen Königen, von allen, die etwas von sich halten und die Einfluss auf andere Menschen nehmen. Hier ist derjenige, der sich unterscheidet von allen Kriegshelden, von allen Idolen, von allen Popstars, von allen anderen, die vielleicht ihm Konkurrenz machen würden. Und das ist, dass er den Tod besiegt hat. Kein anderer kann das von sich behaupten. In diesem Gespräch zwischen Miriam und George geht es weiter, wo Miriam ihm erklärt, naja, das würde dann ja bedeuten, dass alles, was er über sich gesagt hat, wahr sein muss. Das wiederum bedeutet, dass alle Menschen auf dieser Welt auf dem Holzweg sind, wenn sie nicht so denken wie er. Und dass sie etwas Falsches glauben, wenn sie nicht an ihn glauben. Mohammed ist nicht von den Toten auferstanden. Buddha auch nicht. Mose und die Propheten ebenfalls nicht. Sie alle hätten vieles über Wahrheit sagen können, was sie ja auch getan haben. Aber nur einer ist die Wahrheit selbst. Jesus, der eine, der von den Toten auferstanden ist. Was für eine einfache Art und Weise darzustellen, die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, setzt ihn von allen anderen ab. Niemand kann das von sich behaupten. Niemand hat den Tod besiegt. Und das gibt Jesus eine Autorität. Das lässt Jesus nicht nur über die Wahrheit reden, sondern das macht Jesus zu der Wahrheit. Hier ist wahrhaftig derjenige, der alle Autorität hat, ja derjenige, der auch einen Absolutheitsanspruch für sich in Anspruch nehmen kann. Und ich glaube, gerade in einer Zeit der Toleranz und des Pluralismus müssen wir gerade an einem Ostersonntag uns immer wieder daran erinnern, Jesus hat das Recht auf diesen Absolutheitsanspruch. Er ist die eine Autorität, er ist die Wahrheit. Und gerade das ist besiegelt in seiner Auferstehung. Und es ist angesichts dieser Tatsache, dass Jesus uns auffordert, im Lichte dieser Autorität mit allem Mut voranzubrechen und seine Auferstehung zu verkündigen. Seine Gemeinde, seine Kirche zu bauen, in die Welt hinauszugehen und zu verkündigen, dass Jesus aufgrund seiner Auferstehung diesen Alleinheitsanspruch, Absolutheitsanspruch alleine hat. Und so stellt sich für einen jeden heute Morgen die Frage, wenn wir konfrontiert werden mit der Wahrheit der Auferstehung, verkündigen wir diesen Absolutheitsanspruch? Gehen wir in die Welt und verkündigen, was Jesus für eine Autorität und was für eine Wahrheit er ist. Aber es waren nicht alle Jünger, die sich hier verneigt haben. Es waren nicht alle Jünger, die ihm diesen Glauben geschenkt haben und die erkannt haben, was für eine Autorität er innehat. Wir alle kennen nur zu gut den Thomas, der auch hier in Matthäus 28, Vers 17 beschrieben wird als etliche zweifelten aber. Genauso wie wir es auch in unserem Predigtext heute Morgen gelesen haben. Aber auch Thomas kam letztendlich durch dieses Tal der Zweifel, des Grübelns. Und auch er kam zu einem bestimmten Schluss, als ihm dann Jesus höchstpersönlich begegnete. Thomas erkannte, dass die Auferstehung Jesu bezeugt, dass Jesus Gott und Herr ist und somit wirklich ewiges und göttliches Leben dem Menschen schenken kann. Am Ende des Johannesevangeliums wird beschrieben, wie Thomas, der gezweifelt hat, dann Jesus persönlich begegnet. Da lesen wir im Johannes Kapitel 20, Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen war, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du. Selig sind die nicht glauben, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und dass ihr durch den Glauben Leben habet in seinem Namen. Uns allen ist diese Geschichte von dem zweifelnden Thomas bekannt. Er zweifelte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er wollte knallharte Fakten sehen. Er wollte selbst seine Hand spüren, seine Seite spüren, die Löcher in seinen Händen und seinen Füßen. Und jetzt, hier lesen wir, wie Jesus ihm die Möglichkeit gibt. Und tatsächlich mit eigenen Augen zu sehen und mit seinen eigenen Händen zu fühlen, Jesus ist, dies ist der auferstandene Jesus. Und da gab es für Thomas nur eine Schlussfolgerung. Hier ist wahrhaftig Gott. Hier ist wahrhaftig der Herr. Der Herr über die Schöpfung. Hier ist der Herr über mein Leben. Johannes nimmt dann dieses Zeugnis des Thomas, diese Erkenntnis des Glaubens, diesen Einblick, dass wir es wahrhaftig bei Jesus mit Gottes Sohn zu tun haben, Gott in menschlicher Form. Dass wir hier in dem auferstandenen Jesus tatsächlich den antreffen, der alle Vollmacht und alle Autorität über diese Welt hat. Und Johannes schließt dann sein Evangelium mit diesem Bericht des Bekenntnisses des Thomas, um darauf hinzuweisen, dass er genau seinen Leser zu diesem Schluss führen will. Jesus ist Gott. Jesus ist Herr. Und Jesus ist derjenige, der wirklich das Leben, was durch das ganze Johannesevangelium verheißen wird, schenken kann. Hier ist derjenige, der den Menschen das Göttliche, Ewige, das Volle, das Erfüllende, das Leben im Überfluss schenken kann und eröffnen kann. Hier ist derjenige, der, wie das Buch auch anfängt, ein Schöpfer Gottes. Und genauso wie Gott und er die erste Welt, diese Welt, in der wir sind, geschaffen hat, so will er auch eine neue Welt, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung schließen. Und durch Jesus Christus können wir teilhaben an dieser neuen Schöpfung. Und all das ist, was Johannes uns, wenn er uns die Geschichte von dem zweifelnden Thomas aufzeigt, wohin er uns führen will. Dass auch wir glauben, aufgrund der Auferstehung, hier ist derjenige, der alles neu macht. Hier ist derjenige, der uns nicht nur unsere Sünden vergibt, sondern uns in sich selbst, in Jesus Christus, ein ganz neues Leben, ein Leben im Überfluss, ein Leben in der Fülle, ein ewig andauerndes Leben schenken will. Ist das, was du an diesem Morgen in Anbetracht der Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, für dich selbst schließt? Hier ist derjenige, der mir das Leben, das sich wirklich lohnt, mit einem neuen Sinn, mit einem neuen Ziel schenken kann? Maria, für sie und die anderen Frauen zeigte die Auferstehung, dass Jesus eine jede seiner Verheißungen erfüllen wird. Für die Jünger zeigte sich in der Auferstehung, dass wirklich Jesus alle Autorität, dass er gegeben ist, dass er die Wahrheit ist. Für Thomas zeigte sich in der Auferstehung, dass Jesus wahrhaftig Gott und Herr ist. Dass hier derjenige ist, der uns ewiges neues Leben schenken kann. Kommen wir zu einem vierten und letzten Person als ein Beispiel dafür, wie es kam, dass die Jünger, die Nachfolger Jesu in der frühen Gemeinde, die Welt auf den Kopf gestellt haben. Da heißt es, oder es ist ein Hinweis in unserem Predigtext im 1. Korinther 15, Vers 7, danach erschien er dem Jakobus und hierauf sämtlichen Aposteln. Wer ist dieser Jakobus? Jakobus war der Halbbruder Jesu. Er war zu den Lebzeiten Jesu ein Ungläubiger, er war ein Skeptiker. Er hielt nicht viel von seinem Halbbruder und war nicht bereit, die Identität und die Ansprüche Jesu, was er über sich behauptet hat, zu glauben. Lieber würde er seinen eigenen Bruder verachten, als öffentlich sich als ein Nachfolger seines Halbbruders zu outen. Jesus selbst sprach davon, dass wenn Menschen ihm nachfolgen, so wird es einen Keil in Familien hineintreiben, wo es Brüdern und Schwestern und Väter und Mütter mit ihren Kindern entzweien wird. Und eigentlich erzählte Jesus da von seiner eigenen Familie. Seine eigenen Geschwister hatten nicht geglaubt, was er über sich selbst gesagt hatte. Und einer von diesen Geschwistern, wo wirklich das Bekenntnis, das eigene Bekenntnis des Jesus ein Keil in die Familie getrieben hat, war Jakobus. Das nächste Mal, dass wir dann von Jakobus lesen, ist in Apostelgeschichte 15. Mittlerweile ist dieser selbe Jakobus zu dem Pastor einer der renommiertesten und bedeutendsten Gemeinden, nämlich der Gemeinde Jerusalem, geworden. Außerdem ist dieser Jakobus derjenige, der einen der Briefe, die wir im Neuen Testament vorfinden, geschrieben hat. Stellt sich jetzt die große Frage, was ist geschehen? Wie ist aus diesem Zweifler, wie ist aus diesem, der nicht an seinen Bruder geglaubt hat, aus diesem Skeptiker, wie es aus diesem Halbbruder jetzt einer der bedeutendsten Führer der frühen Gemeinde geworden. Und die einzige Erklärung, die wir dafür haben, ist 1. Korinther 15, Vers 7. Danach erschien er dem Jakobus. Jakobus sah den auferstandenen Jesus und da fiel alle seine Opposition und Skepsis wie ein Kartenhaus zusammen. Er sah, dass Jesus wahrhaftig den Tod besiegt hatte und all sein Unglaube war dahin. Hier hat es eine Riesenwende in seinem Leben geführt. Er ist zu dem Schluss gekommen, Jesus ist wirklich derjenige, der er behauptet zu sein. Was machst du aus dem auferstandenen Jesus? Vielleicht bist du sehr ähnlich wie Jakobus, du sagst dir, Christ will ich nicht sein. Das ist viel zu radikal, das ist viel zu fundamental. Ich will meine Freiheit, ich will nicht religiös sein. Oder vielleicht sagst du, du willst ganz bestimmt nicht als Nachfolger Jesu von deinen Arbeitskollegen und Verwandten abgestempelt werden. Du bist vielleicht skeptisch. Aber möge diese Auferstehung Jesu ein klarer Hinweis sein, dass genauso wie bei dem Skeptiker Jakobus auch du sagen kannst, hier ist derjenige, der all das, was er verheißen hat, auch wirklich erfüllt. Wenn Jesus auferstanden ist, und das haben wir heute Morgen gesehen, dann ist nicht er derjenige, der ein Problem hat. Dann ist nicht er derjenige, der sich uns erklären muss, sondern wir müssen uns erklären. Wir müssen eine Rechenschaft ablegen. Und so gilt heute Morgen die Einladung an jeden von uns. Erkenne mit Jakobus, dass die Auferstehung Jesu zeigt, dass Jesus wirklich alles ist, was er behauptet hat. Erkenne mit Maria, die Auferstehung zeigt, Jesus wird jede seiner Verheißungen auch in deinem und meinem Leben gut machen. Erkenne mit den Jüngern, die Auferstehung zeigt, Jesus hat wahrhaftig alle Autorität und somit einen Absolutheitsanspruch. Er ist die Wahrheit, auch in einer so toleranten und pluralistischen Welt, in der wir heute leben. Erkenne mit Thomas, die Auferstehung zeigt, Jesus ist Gott, er ist Herr. Und hier ist derjenige, der uns das Leben schenken kann, nach dem wir uns alle sehnen. Hier ist derjenige, der in sich selbst das Leben eröffnet, was das Leben im Überfluss ist. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann hat er ein Problem. Wenn Jesus aber von den Toten auferstanden ist, dann haben wir ein Problem. Du und ich sitzen auf der Anklagebank und müssen uns jetzt, heute Morgen, rechtfertigen, was wir mit diesen klaren Indizien machen. Amen. Wir beten noch im Abschluss. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich an diesem Ostersonntag, dass wir einem auferstandenen Heiland, einem auferstandenen Erlöser, ja, dass wir dem Herrn dienen, Jesus Christus. Er hat den Tod besiegt. Er wird den letzten Feind, den Tod besiegen, wenn er auch uns die Auferstehung zum ewigen Leben schenkt. Vater Himmel, wir sind in dieser Welt konfrontiert mit vielen anderen Meinungen, mit vielen anderen Wahrheitsansprüchen. Mögen wir mutig in diese Welt hinaus und hinein verkündigen, dass niemand Jesus gleich ist. Er ist wahrhaftig die Wahrheit. Und er ist das Leben. Und du kennst uns heute Morgen, wo wir stehen, wo wir vielleicht selbst zweifeln. Möge diese Osterbotschaft, dass Jesus lebt, was wir heute Morgen eingehend im Gottesdienst alle bekannt haben, wahrhaftig erlebt. Er ist auferstanden. O Herr, möge das unsere Herzen ergreifen, dass wir mutig als Nachfolger Jesu leben, dass wir mutig seinen Namen verkündigen und nicht diese Botschaft unter den Scheffel stellen. Vater Himmel, so Wirke mit deinem Heiligen Geist in unserem Herzen, dass wir wirklich ergriffen sind von diesen Wahrheiten der Auferstehung und dass sie Anwendung in unserem Leben finden. All das erbitten wir uns im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.